Wir haben ein großes Thema heute. Es geht um Verheißungen und es geht um die Zweifel an Verheißungen. Und wir haben eine Hürde, über die wir erstmal rüber müssen, weil Verheißungen ein deutsches Wort ist aus dem 14. Jahrhundert. Das kann man überhaupt nicht, das begegnet einem gar nicht im Alltagssprachgebrauch. Wir haben gerade das Wort gehört, Tabea hat es gelesen, in Römer 4. Da heißt es, so sagt Gott schon in der Heiligen Schrift zu Abraham, ich habe dich zum Stammvater vieler Völker bestimmt. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn Abraham vertraute dem Gott, der die Toten lebendig macht und der aus dem Nichts ins Leben ruft. Gott hatte Abraham versprochen. Da steht versprochen, statt verheißen, wie es im Urtext heißt, weil das ein moderneres Wort ist. Deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein, unzählbar. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten, so wurde er zum Stammvater vieler Völker. Wie gehen wir damit um? Was sind Verheißungen? Es ist ein wichtiges geistliches Thema. Und wir müssen es mal ein bisschen, ich versuche es so einfach wie möglich, ganz kurz zu differenzieren. Es gibt Zusagen, das kennen wir. Und manchmal steht in der Bibel das Wort Zusagen statt Verheißung. Was ist eine Zusage? Kommst du heute zum Fußball, ja oder nein? Ja, ich komme, das ist eine Zusage. Oder nicht? Das kennen wir. Was ist eine Versprechung? Papa, kriege ich zu Weihnachten einen Pony? Und wenn du ein liebender Vater bist und zufällig auf einer argentinischen Ranch lebst, dann sagst du von ganzem Herzen, aber sicher, mein Schatz, gar kein Problem, natürlich kriegst du ein Pony. Das ist eine Versprechung. Und dann gibt es Verheißungen, das ist etwas anderes, das ist mehr als eine Zusage und mehr als ein Versprechen. Im Wörterbuch steht, eine ernsthafte, feierliche Ankündigung von etwas sehr Bedeutsamem. Wenn zum Beispiel jemand sagt, wir machen die Wiedervereinigung jetzt und wir machen sie so und der Rentenhaushalt ist nicht gefährdet und innerhalb von 5 Jahren haben wir überall blühende Landschaften. Wenn jetzt jemand sowas sagen würde, das wäre eine Verheißung, von Menschen. Und dann gibt es noch Verheißungen Gottes. Und das ist nochmal etwas anderes. Dafür gibt es, die Bibel ist das Alte Testament ist in Althebräisch geschrieben und das Neue Testament in Altgriechisch. Und im Altgriechischen gibt es ein spezielles Wort für die Verheißungen Gottes. Das kommt sonst in der Literatur nicht vor. In der nicht-geistlichen. Das kommt im Neuen Testament etwa 60 Mal vor. Aber tatsächlich ist Verheißung noch mehr. Tatsächlich ist die ganze Bibel in der Sprache der Verheißung geschrieben. Sie ist nicht nur voll von einzelnen Aussagen, die Verheißungen sind. Die ganze Haltung Gottes, die zum Ausdruck kommt in der Bibel, ist die von Verheißungen. Die Verheißungen Gottes sind Ansagen, die man ergreifen kann wie eine ausgestreckte Hand. Und wenn man diese Hand ergreift, wenn man einschlägt, dann kommt eine Drehung rein ins Leben und dann beginnen die Dinge anders zu laufen, als sie normalerweise laufen würden. Darum macht Gott solche Verheißungen. Und dann beginnt Gott stark zu beeinflussen, was passiert, wie es passiert, wann es passiert. Und dann schaut irgendwann jemand wie Josef nach einer langen Zeit zurück auf sein Leben und sagt, es gibt einen roten Faden in meinem Leben. Menschen gedachten es böse zu machen und Gott gedachte es gut zu machen. Das wird dann sichtbar im Rückblick und das ist der rote Faden der Verheißung Gottes im Leben von Josef. Und die Bibel ist voller solcher einzelnen Aussagen, die Verheißungen sind, und sie ist geschrieben in der Haltung der Verheißung. Und ich sage dir das jetzt mal so als einen Tipp. Wenn du einen Hauskreis vorbereitest oder ein anderes Treffen und du hast wenig Zeit, und du findest ein Bibelwort, die erste Frage, der du nachgehen solltest, ist, welche Verheißung steckt in diesem Text? Weil Verheißungen sind das, was Menschen wach werden lässt, wo sie das Gefühl haben, hier redet Gott in die Zukunft. Wir erfahren nicht nur, wie es früher mal war oder was passiert ist oder wer was zu wem gesagt hat. Wir erfahren, was Gott heute möchte, dass es passiert. Und ich lese es mal vor, wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Das ist eine Verheißung. Das steht da und das gilt genauso heute wie damals. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Ja, Pfingsten kommt bald. Eine Aussage des Propheten Joel, die im Neuen Testament in der Pfingstpredigt des Petrus wiederholt wird, eine starke Verheißung. Der Herr hat mich gesandt, den Trauernden in Zion zu geben, Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleidern, Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes. Das ist ein Wort für Menschen, die in Depressionen oder Erschöpfung drinstecken. Für die steht das raus, das springt sie an, wenn sie das lesen. Es ist eine Verheißung Gottes. Aber es ist nicht nur eine Verheißung, wenn es quasi oben drüber steht und jeder Blinde das sofort erkennt. Selbst die Ermahnungen sind im Modus der Verheißung geschrieben. Selbst wenn Jesus die Jünger ermahnt und sagt, bitte nüchtern, bitte ernsthaft, ohne mich könnt ihr nichts tun. Was heißt denn das dann? Bist du ohne Jesus? Nee. Gut, eine Person ist nicht ohne Jesus. Und wenn du mit Jesus bist, was sagt denn das Wort dann dir? Ohne mich könnt ihr nichts tun, mit mir könnt ihr manchmal etwas tun oder relativ viel, überdurchschnittlich oder alles. Was heißt das? Ja, das ist elastisch auch. Und du riechst, wenn du das liest, ohne mich könnt ihr nichts tun, dass man dieses Wort auch umdrehen kann. Und mit mir könnt ihr viel oder alles und auf jeden Fall das, wo ihr nicht denkt, dass ihr es tun könnt, aber dringend darauf angewiesen seid, dass es passiert. Das sind alles nicht Ansagen Gottes, die aufgeschrieben wurden, damit wir heute wissen, was Gott früher mal zu irgendjemand in einer speziellen Situation gesagt hat. Paulus sagt mal, das ist alles aufgeschrieben. Gott redet überall um unseretwillen. Das sind Ansagen, die aufgeschrieben wurden, weil derselbe Gott, der damals das zu einem Elia gesagt hat, heute immer noch derselbe ist, ihn immer noch dieselben Sachen bewegen, ihn immer noch dieselben Sachen stören, er immer noch dieselben Dinge von Minus zu Plus drehen will und immer noch dasselbe tut. Und Paulus sagt, Achtung, 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 vergesst es auch nicht, die Verheißungen Gottes sind älter als das Gesetz. Abraham konnte schon in den Verheißungen Gottes leben, lange bevor es das Gesetz überhaupt gab. Die Verheißungen waren eine Möglichkeit, sein Leben zu gestalten mit Gott, noch bevor Gebote gekommen sind. Und die Verheißungen Gottes sind ein ziemlich guter Weg, das Leben zu gestalten, aber viele Christen wissen nicht so recht, was es mit den Verheißungen auf sich hat und wie das funktioniert und wie man die reinkriegt aus der Bibel in sein Leben. Wenn wir in der Bibel eine Verheißung Gottes lesen, so eine, ich sage mal, eine sehr bekannte wie in Jesaja 44, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf die Einöde. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Dann sagen die meisten, nur um eine Proportion anzudeuten, 9 von 10 hören das und sagen, finde ich gut. Der Gedanke gefällt mir. Das macht mir ein warmes Gefühl in meinem Herzen. Das ist eine ermutigende Vorstellung. Das wünsche ich mir. Aber das ist nicht der Weg, wie man eine ausgestreckte Hand ergreift. Das stimmt schon alles und das ist Gut, dass es diese Reaktion auslöst, aber wenn es greifen soll in deinem Leben, wenn jemand will, dass das passiert heute bei mir, dann sieht das etwas anders aus. Dann sagt einer, hier, ich nehm's. Ich bin interessiert. Das Durstige, das bin ich. Die Einöde, das bin ich. Was kann ich tun, damit das, was Gott hier ansagt, auch bei mir passiert und auch Platz kriegt in meinem täglichen Leben? Und die Antwort ist, diese eindeutige Reaktion zu sagen, hier, ich bin interessiert, das war es schon. Und dann denkst du vielleicht komisch, ich merke gar nichts. Ja, alles genau wie vorher. Und dann ruft, das Telefon klingelt, jemand ruft an, du gehst dran, es ist eins deiner Kinder. Und du denkst, jetzt merke ich es. Es ist anders, als es normalerweise laufen würde. Es läuft nicht so wie sonst. Der Ton ist anders, die Richtung ist anders, die Reaktion ist anders. Es ist nicht so hölzern, nicht so trocken, wie es auch manchmal ist. So ungefähr. So funktionieren die Verheißungen Gottes im Kleinen von Tag zu Tag. Und natürlich können wir uns die Verheißungen Gottes nicht einfach bestellen, wie Essen im Restaurant und sagen, das hätte ich gern und das hätte ich gern und dann zum Schluss noch das vielleicht. Ja, lass mal die Karte da. Man kann nicht die Bibel durchscrollen und sagen, die gefällt mir, die nehme ich, das suche ich und Gott soll das jetzt machen. Es ist eher so, dass du auf etwas gestoßen wirst, was du kennst, was in deinem Hinterkopf irgendwo gespeichert ist. Und wenn dir dann ein Wort in den Sinn kommt, und wenn du dann denkst, danke, genau daran hängt's. Genau das ist der Knoten, der sich lösen sollte. Ich wäre selbst nicht drauf gekommen, ich würde von mir aus nicht in diese Richtung gehen. Aber jetzt, wo Gott mich drauf stößt, will ich nicht mehr in eine andere Richtung gehen. Dann kann das sehr gut sein, dass Gott versucht, dir etwas zu zeigen und dass es für dich dran ist, diesem Wort zu folgen, das für dich in Anspruch zu nehmen und diese Hand, die Gott dir in dem Moment reicht, zu ergreifen und damit weiterzumachen. Wenn du stark den Eindruck hast, dass es von Gott ist, dass dich ein bestimmtes Wort nicht in Ruhe lässt, dass es dich anspringt mehr als andere und einfach den Tag über nicht mehr weggeht aus deinem Herzen, dann ist das ein Zeichen, dass Gott dir hier einen Schubs gibt. Und dann gibt es sicher auch andere Verheißungen, die anders lauten, aber dann solltest du in dem Moment vielleicht dieser folgen. Und um da reinzukommen ein bisschen mehr, sollten wir mal einen Blick werfen auf das große Vorbild im Umgang mit Verheißungen, Abraham. Der Großmeister darin, wie man lebt im Vertrauen auf die Verheißungen Gottes. Und ich habe eine Folie. Die ist ein bisschen teensfreundlich. Es gibt ja Kinderbibeln, es gibt Lego-Bibeln, es gibt diese gelben Hefte, die habe ich früher gekriegt. Es gibt auch eine Heldenbibel. Das ist jetzt das Cover, wenn wir eine Folie weitergehen. Das ist die Verheißung an Abraham. So sieht es da aus. Und das, was in diesen drei Kolumnen steht, es ist für mich ein bisschen klein, vielleicht könnt ihr es besser sehen. Zieh aus deinem Vaterland, geh in ein Land, das ich dir erst noch zeigen werde. Ich will aus dir ein großes Volk machen. Ich will dich segnen, damit du selber für andere ein Segen wirst. Durch dich sollen alle Menschen auf Erden gesegnet sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das für eine Ehe bedeutet. Abraham war zu der Zeit schon verheiratet mit Sarah. Und Sarah sagt zu Abraham, und wie war dein Tag? Und Abraham sagte, schön, ich hatte ein Erlebnis mit Gott. Und Sarah sagt, das ist aber toll. Und Abraham sagt, ja, verkauf das Haus, wir sind jetzt Nomaden. Kauf Kamele, wir gehen in ein Land. Wohin denn? Weiß ich noch nicht. Wie lange wird das dauern? Weiß ich nicht. Und fragt Lot, ob er mitkommen will. Und der sagt, ja. Weg von hier, okay, ja, Lot ist dabei. Das ist Verheißung, die greift im Leben. Da ändert sich mehr als gleich bleibt manchmal. Und jetzt möchte ich eine zweite Folie, Das sind Festivitäten in Hebron, am Grab von Abraham, das unten links, was man in diesem Ausschnitt sieht, ist der Sarkophag, wo man vermutet, dass man die Höhle von Machpela gefunden hat, wo Abraham begraben ist. Ja, genau. Und Sarah auch. Und das ist ein Pilgerort und viele Tausende jedes Jahr fahren dahin. Es ist in Grün, weil es auch ein muslimischer Pilgerort ist. Dieses Gebiet wird von Moslems verwaltet und darum ist es alles in Grün gehalten. Und oben links in diesem Ausschnitt sehen wir eine Braut. Die kommt vor, wir machen jetzt nicht wahnsinnig viele, aber das ist ein etablierter Brauch, dass Eheleute, bevor sie heiraten, zum Grab von Abraham und Sarah gehen und Gott bitten um eine Ehe wie Abraham und Sarah. Ich weiß nicht, was du dir mit 19 für dein Leben vorgestellt hast. Ich weiß nicht, ob du vor dir gesehen hast einen Weg, wie ihn Abraham und Sarah gehen. Ich weiß nicht, als du in der Kirche dein Treueversprechen, wie heißt es, in guten und in bösen Zeiten, ob du da das im Blick hattest an Gutem und an Bösem, was Abraham und Sarah begegnet ist. Ich habe manchmal das sind einfach so Konzentrations, nimmt die Konzentration ab, weil ich einfach sehr ergriffen bin auch von dem Thema. Abraham und Sarah haben ihr ganzes Leben aufgebaut auf den Verheißungen Gottes, wie niemand vor ihnen und niemand nach ihnen. Und sie sind verheiratet worden, ihre Ehe war gestiftet, Kraft der Verheißung und nicht Kraft des Gesetzes. Das gab es ja noch nicht. Die sind zusammen aufgebrochen auf einem Weg im Sand, wo keine Gesetze galten, wo sie nicht wussten, was auf sie wartet, und sind einfach nur gegangen im Vertrauen darauf, dass Gott immer den nächsten Schritt fügen wird. Und ich finde es kein Wunder, dass in diesem Land, wo man nie weiß, was das nächste Jahr bringt, oder ob alle noch leben, oder ob alles noch ist, wie es gehört, oder ob Bürgerkrieg ist, dass Leute eine Ehe gründen wollen, wie Abraham und Sarah. Das liegt uns völlig fern. Ich sage das nur, das reibt mich auch auf. Ich habe ein Wasser hier, danke sehr. Unsere Kultur ist weit davon entfernt, so viel zu geben auf die Verheißungen Gottes. Wir verlassen uns auf den Sozialstaat, wir verlassen uns auf den Gesetzgeber, wir verlassen uns auf die Zivilisation und auf die Polizei und dass jeder schon dafür sorgen wird, dass wir am Ende das kriegen, was unseres ist und dass der Nachbar uns nicht umhaut. Das hatte Abraham alles nicht. Zu der Zeit Abrahams, jeder, der in der Wüste einen getroffen hat und der hatte 3 Euro mehr als sein Nachbar, hat er den umgehauen. Und unter diesen Umständen entscheidet sich Abraham, nicht einen großen Knüppel mitzunehmen, sondern die Verheißungen Gottes. Und das für Familie, das für eine Ehe. Und von Tag zu gehen. Und jetzt, die meisten wissen gar nicht, was Sarah für eine große Rolle dabei spielt überhaupt. Die kommt ja gar nicht immer so gut weg. Die Frau, die da für ihre Ehe betet, die betet am Grab von der Sarah. Aber für Orientalen stellt sich die Sache völlig anders dar. Für den Patriarchen Abraham, für den Nomadenfürsten Abraham, gab es nur 2 Stimmen, auf die er gehört hat. Es gab nur 2, die zu Abraham etwas sagen konnten. Es gab nur 2, auf deren Meinung Abraham etwas gegeben hat, in guten und in bösen Zeiten. Und das eine war Gott und das andere war Sarah. Und es gibt eine Begebenheit, wo Abraham Gott fragt, was er tun soll. Abraham fragt Gott, was er tun soll. Und Gott sagt, so wie die Lage liegt, tust du am besten, was Sarah sagt. Das kann man sich vorstellen für eine orientalische Ehe. Das gibt es nicht. Ja, wer sich in der Verheißung vorwärts bewegt, der ist sehr stark angewiesen darauf, wer ihm da reinredet, dass das in Ordnung ist. Und er lässt nicht jeden reinreden in die Verheißungen, die sein Leben, mit denen er sein Leben gestaltet. Nur zwei konnten steile Ansagen an Abraham machen, und das waren Gott und das war Sarah. Und dann kommt die Lektion für heute. Die Bibel sagt, dass der Glaube, das Vertrauen, die Entschlossenheit, in der Verheißung vorwärts zu gehen, bei Abraham und bei Sarah so groß waren, so eindeutig waren, dass nichts zwischen ihnen und Gott stand. Es stand, dieser Glaube, dieses Vertrauen, das sich bei ihnen zeigte, wurde ihnen von Gott angerechnet als Gerechtigkeit. Und Gott ist mit ihnen umgegangen wie mit Freunden, hat mit ihnen geredet, hat eine Beziehung gepflegt wie mit Freunden. Und jetzt kommt es, auch Abraham und Sarah hatten Zweifel. Auch Abraham und Sarah hatten Zeiten, in denen sie es einfach nicht in sich hatten, die Verheißung zu ergreifen und danach zu leben. Von beiden wird berichtet, in 1. Mose 17 und dann in 1. Mose 18, von beiden wird berichtet, dass sie die Verheißung Gottes hören und gelacht haben. Sie weggelacht haben. Dass es einfach bei ihnen nicht gegriffen hat, sie nicht bewegt hat, sie nicht gezogen hat. Sie konnten nicht mehr. Der Weg war so lang gewesen, die ganze Geschichte war schon so schwierig geworden, die Erfüllung war mit der verstrichenen Zeit noch unwahrscheinlicher geworden, und jetzt hat es einfach nicht mehr bei ihnen gegriffen. Und was macht Gott? Wie reagiert er? Von 1. Mose 17 zu 1. Mose 18. Ist Gott streng? Ist Gott maßregelnd? Ist Gott enttäuscht? Ist Gott ermahnend? Gott lenkt ein. Gott kommt Abraham entgegen und gibt ihm die Hand. Gott besucht ihn bei sich zu Hause. Er redet nicht mehr nur durch eine innere Stimme zu ihm, sondern besucht ihn bei sich zu Hause. Und weil sie es sind, tut Gott etwas, was er sonst in der Bibel nicht tut. Er gibt ihnen ein Datum. Er sagt, noch ein Jahr, dann seid ihr durch. Noch ein Jahr, dann seid ihr zu dritt. Noch ein Jahr, dann seid ihr ein Volk. Nur aus drei Personen, aber ein Anfang ist gemacht. Man kann dann schon etwas sehen, und es ist nicht mehr nur Verheißung. Und damit springen wir zu Mose. Wir springen eine Folie weiter. Das ist jetzt die Actionbibel Mose. Ja. Abraham heißt in der Actionbibel Faith Man und Mose heißt River Man, weil er das Wasser teilt und durchgeht. Und bei Mose ist die Verheißung schon in Erfüllung gegangen. Da ist es schon ein Volk. Und das Volk ist wieder wo es nicht bleiben kann. Es ist in Ägypten, es leidet, es ist in Knechtschaft, es geht ihm nicht gut. Es muss raus. Die Verheißung von Abraham ist zur Hälfte erfüllt. Ja, aus ihm ist ein Volk geworden. Aber das Volk der Verheißung ist noch nicht im Land der Verheißung. Und wir sehen hier, mit jeder Verheißung, die erfüllt wird, die ist immer der Auftakt für eine neue Verheißung. Aber mit jeder Verheißung, die in Erfüllung geht, werden auch die Herausforderungen größer. Und wenn man mit Pastoren zusammenkommt, dann die sagen immer so scherzhaft, ne, kleine Pastoren, kleine Probleme, große Pastoren, große Probleme. Und dann gibt es so einen kleinen Austausch und dann gibt es immer wieder einen Pastor, der sagt, ich bin wieder gewaltig befördert worden, wir haben gewaltige Probleme. Ja, wenn irgendeine Immobilie oder irgendwas ein... Mit jeder Verheißung, die in Erfüllung geht, drehen sich die Dinge zum Guten, aber es ist nie zu Ende. In der Bibel, Gott hört nie auf zu tun, was er tut mit seinem Volk. Jedes Ende ist ein neuer Anfang, und in der Regel sagt man zum Glück, und auf der anderen Seite sagt man, für die, die Gott segnet, wird es richtig teuer. Es fordert noch mehr. Die Aufgabe war größer, die Mose bekommen hat. Aber auch Mose ergreift die Verheißung Gottes. Auch Mose bewegt sich, auch Mose macht sich auf. Und danach ist es Josua und Kaleb. Und dann ist es noch einer und noch einer und noch einer. Abraham ist nicht nur der biologische Vorfahre des biologischen Volkes Israel. Abraham ist der Vater und das große Vorbild einer großen Schar von Menschen, die die Verheißungen Gottes gehört haben und die ausgestreckte Hand Gottes ergriffen haben. Die gesagt haben, Wasser auf das Durstige, hier bitte. Und dann sind die Dinge anders gelaufen, als sie normalerweise laufen würden. Und weil sie anders gelaufen sind, als sie laufen würden, ist das gelangt bis nach Böblingen ins Jahr 2023. Du könntest die Kette, wo du deine geistlichen Impulse empfangen hast, wo du zum ersten Mal ein Zeugnis gehört hast, du könntest das zurückverfolgen. Wo hast du das her? Wo hast du das her? Bei wem hast du von der Verheißung Gottes gehört und die ergriffen? Und du würdest rauskommen bei Abraham. Bis heute. Und die Frage an uns ist, was machen wir damit? Was sind die Verheißungen Gottes für mich und wie reagiere ich auf die Ansagen Gottes, die in mein Leben reinreichen wie eine ausgestreckte Hand und durch die Dinge sich drehen sollen? Schlägst du ein wie Abraham oder lachst du wie Abraham? Was ist deine aktuelle Verfassung? Was ist der Stand deiner Erwartungen an Gott heute? Wo stehst du jetzt in deinem geistlichen Leben? Jede Verheißung Gottes ist auch herausfordernd und jede Verheißung ist auch emotional aufreibend, weil es das berührt, wer wir sind, auf welchem Weg wir sind. Und es ist überfordernd. Die Verheißungen Gottes, die greifen und die machen sich bemerkbar im Leben in Schüben. Das ist bei allen so. Alle, die den Verheißungen Gottes folgen, haben manchmal auch Phasen, in denen die bei ihnen nicht ziehen, in denen sie es nicht in sich haben, noch mehr Schritte zu gehen. Es gibt bei jedem, der der Verheißung folgt, Phasen, wo er nicht sicher ist, dass er auf einem guten Weg ist, wo er nicht sicher ist, dass das Beste wirklich nicht noch kommt und nicht längst hinter ihnen liegt. Und manche haben Angst, dass sie Gott in der Verheißung folgen, und dabei liegt das Beste hinter ihnen. Sie haben Angst, dass da nichts mehr kommt. Und alle sind unsicher und alle sind schon einen langen Weg gegangen mit 30 oder 40. Ja, das wächst ja. Du musst es wissen, Gott war mit Abraham nicht streng, weil es zum Leben in der Verheißung gehört, dass manchmal die Energie groß ist und manchmal die Energie klein. Dass manchmal die Motivation groß ist und manchmal die Resignation. Und unser großes Glück, die wir auch in den Verheißungen Gottes leben, unser großes Glück ist, dass wir nach Christus leben. Dass es nicht nur so einzelne Begegnungen mit Gott sind, sondern eine ganze Fülle, dass Gott uns besucht hat in Christus und uns alle Verheißungen Gottes bestätigt hat. Wir leben nach Ostern, wir leben nach Pfingsten, wir leben in einem Modus, in dem Christus in uns lebt und uns gewiss macht, dass wir in der Verheißung Gottes stehen. Ich lese es mal aus 2. Korinther 1. Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich euch verkündet haben, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns, denn alle Zusagen, steht wieder Zusagen statt Verheißung, erfüllen sich in ihm. Und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Und dann greifen die Verheißungen in unserem Leben. Und 1. Johannes 3 heißt es, meine Lieben, wir sind also schon jetzt Gottes Kinder, aber was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Das steht am Ende und jetzt sind wir dazwischen und wohin das führt, kann man sich noch nicht vorstellen. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Was heißt das praktisch? Die Verheißungen Gottes gelten für alle, die mit Christus verbunden sind. Und für alle, die den Heiligen Geist haben, ist es heute noch viel, viel leichter, die Verheißungen im Leben zu ergreifen, greifen zu lassen. Und der Heilige Geist weist uns darauf hin, was heute für uns dran ist, welche heute für uns wichtig sind. Und trotzdem tun es viele nicht, einfach weil sie es nicht kennen. Einfach weil sie nicht wissen, wie. Einfach weil sie kein Gespür haben für den Gewinn, den es in ihrem Leben bringen würden, wenn sie die Verheißungen mit integrieren in ihr geistliches Leben. Und statt da lang rumzureden, ich möchte einfach ein praktisches Beispiel. Ist das erlaubt? Kann ich? Ja, okay. Also, ich komme manchmal in Gemeinden, ich mache ja manchmal auch so Vertretungsdienste, Gastpredigerdienste in anderen Gemeinden. Und wenn man als Pastor in andere Gemeinden kommt, hat man oft zu tun mit den Tontechnikern. Die wollen dann eine Präsentation auf einem Stick, wollen einen so Kabel ankleben oder so. Und da hat man ein bisschen mit denen zu tun, muss dann eine halbe Stunde vorher kommen, dann kann man ein bisschen mit denen reden. Und ich bin in Gemeinden gekommen schon und während der mir dann so die Kabel ans Ohr geklebt hat, habe ich gesagt, warum machst du eigentlich, was bewegt dich persönlich, Tontechnik zu machen? Warum hast du dich entschieden, Tontechnik zu machen? Und einer hat mal gesagt, ich bin gerne in dieser Gemeinde, ich mag die Gemeinde, ich möchte hier auch etwas beitragen, ich empfange viel, ich möchte auch was zurückgeben und ich habe Freude an Technik und da liegt es doch nahe, dass ich mich hier einbringe. Das kann ich am besten. Das ist so eine gute Antwort. Ich war total dankbar, dass der das so sieht und für diese Einstellung, die da drin ist. Was wären wir ohne die Tontechniker? Was wären wir ohne die, die alle was beitragen, weil sie Gott auch was zurückgeben möchten und weil sie mitbauen möchten an dem, was Gott baut? Und dann war ich in einer anderen Gemeinde. Und dann habe ich wieder den Tontechniker gefragt, warum er eigentlich Tontechnik macht. Und der hat was ganz anderes gesagt. Und das hat mich umgehauen. Der hat gesagt, ich mag Technik nicht besonders. Mir gibt es nichts, dieses moderne Zeug und dieses ganze Elektronische und Digitale und sowas. Aber ich kann es. Und der Apostel Paulus schreibt in Römer 15, die, denen noch nichts von ihm verkündet worden ist, die sollen es sehen. Und die noch nichts gehört haben, die sollen es verstehen. Und darum mache ich Tontechnik. Da war ich sehr beeindruckt. Und seitdem schreibe ich das auf meine Überweisungsträger. Wenn ich irgendwie ein Missionswerk unterstütze, schreibe ich in dieses Feld, wo man, da gibt es ja so Zahlungsinformationen oder so, schreibe ich immer rein. Römer 15, 21, denen noch nichts verkündigt worden ist, die sollen es sehen. Jetzt die Quizfrage. Zwischen diesen beiden Gemeinden, welche vermutet ihr, war die dynamischere? Welche vermutet ihr, war die, die mehr Freude vermittelt hat? Es war die zweite. Und es wäre jetzt ein bisschen steil, einfach zu behaupten, das liegt an diesem Tontechniker, ja. Aber es hat noch eine zweite Seite, dieses ganze Erlebnis. Wenn ich in Gemeinden komme als Gastprediger, ich gehe ja nicht nur zu den Tontechnikern, ich gehe auch manchmal aufs WC. Ich bin auch in dieser zweiten Gemeinde aufs WC gegangen. Natürlich gehe ich aufs Herren-WC und ihr wisst, da sind ja nicht nur Kabinen, da sind auch diese so Becken, die an die Wand montiert sind. Und da waren fünf von diesen Becken und quer oben drüber war ein großes bedrucktes Plakat, also so ein Kunststoff, ja, wie so ein Bild. Da stand drüber, wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Und da wurde mir klar, das war gar nicht eine spontane Eingebung von diesem einen Techniker. In dieser Gemeinde ist das Kultur, sich überall, bei allen Gelegenheiten, die Verheißungen Gottes präsent zu halten. Darum konnte der so schnell sagen, was ihn bewegt. Es ist ja gar nicht so, dass der eine Tontechniker in diesem Beispiel ja, die Verheißungen glaubt und der andere nicht. Die glauben die beide. Aber der eine hatte sie ständig präsent und es hat ihm Freude gemacht, darüber zu reden. Und der andere war einfach ein bisschen schüchtern und ein bisschen vornehm und ein bisschen zurückhaltend. Das ist alles. Und jetzt willst du vielleicht wissen, wie es bei uns ist. Unsere Tontechniker sind voll drauf. Ja, die sind voll verheißungsmotiviert.
Uns fehlt nur das Plakat über den. Ja. Und ob uns die Kultur fehlt, kann ich nicht sagen. Dafür bin ich zu kurz hier. Ja, das kannst du dir überlegen. Manchmal geht man in Gemeinden und die sind einfach voll von diesen Zetteln. Bitte das Licht abdrehen, bitte die Heizung abdrehen, bitte abschließen, bitte hier nichts hinstellen, bitte das Geschirr abwaschen. Bitte, ja, so lauter diese Maßregelungen stehen überall. Und in anderen Gemeinden kommt man hin und da sind überall kleine Karten. Der Herr segne dich oder ne, du bist geliebt oder ne, überall so macht man den Putzschrank auf und steht da, du bist geliebt oder so. Ja, es ist ein Unterschied der Kultur, auf welchem Weg man ist, ob man die Verheißungen Gottes ausstrahlt, ob man die Verheißungen Gottes essen tut jede Woche oder Maßregelungen. Es macht so einen Unterschied. Es macht so einen Unterschied für die Dynamik und für die Freude, die es vermittelt. Und ich weiß nicht, wie du aktuell wie du mit den Verheißungen bist, ob die auf deinem Lenkrad drauf gedruckt sind oder ob da nur irgendwie steht, Öl nachfüllen oder was auch immer. Ja? Ich weiß nicht, wie sehr das Teil deines Lebens, Teil deines Herzens, deiner Seelentätigkeit in der Woche ist oder ob du gerade in einer Phase bist, wo das erkaltet ist, weil die Umstände einfach in jede Richtung, das gibt es manchmal im Leben, in jede Richtung, die man schaut, ist gerade nichts zum Freuen. Ja, das gibt es. Und dann ist es vielleicht dran, einfach, dass Gott dich mal besucht. Vielleicht ist es auch einfach dran, Gebetsdienst in Anspruch zu nehmen und dir mal die Hand auf die Schulter legen zu lassen, dass du spürst, da sind noch andere, die den Weg mit dir gehen und bei denen, die dir einfach bezeugen, dass es eine gute Idee ist, den Verheißungen zu folgen und auf diesem Weg zu sein. Und vielleicht ist es auch einfach dran, seine Schüchternheit zu überwinden. Die Schüchternheit zu reden über das, was dich geistlich bewegt und welche Verheißungen bei dir greifen, welche Verheißungen bei dir an sind. Ich habe ein Zitat vorbereitet, mit dem ich schließen möchte. Das Zitat ist von Chuck Norris. Ich habe in der Woche herausgefunden, dass Chuck Norris Baptist ist. Wer im Internet unterwegs ist, weiß, da gibt es sehr viele Memes und so von einem früheren Action-Schauspieler, der heißt Chuck Norris. Und das Zitat von Chuck Norris ist, der Apostel Paulus hat getan, was er tun musste, um die Botschaft Gottes zu verbreiten. Ich merke, dass ich das Gleiche tun muss. Ich muss in den sauren Apfel beißen und meine Schüchternheit überwinden. Nicht schlecht, oder? Okay. Amen. Damit für heute. Wir haben noch eine Einheit in dieser Serie Erwartungen an Gott und dann ist schon Pfingsten. Vielen Dank.